ARD.
Ja, ich verfolge Berichte über Boris Becker. Wir sind ja auch quasi Kolleginnen. Und ich sage immer, ich würde Boris mit meinem Leben verteidigen. Einfach aus dem einfachen Grunde, weil ich ihn immer nur in Relation zum Tennis erlebt habe. Ich habe ihn immer in der Tenniswelt gesehen. Ich habe ihn immer dort mit ihm zu tun gehabt. Und er war einer der großzügigsten Ex-Tennisspieler, die ich erlebt habe, im Sinne von immer, wenn ich Ratschläge brauchte oder wenn ich Fragen hatte, war er sehr, sehr großzügig mit seiner Zeit, hat sich immer zu uns gesetzt, hat immer noch mal einen Kaffee mit uns getrunken, um seine Erfahrungen zu teilen, und war da einfach sehr freigebig. Und das werde ich ihm nie vergessen, weil er hat mir viel geholfen, vor allem in der Zeit, als ich meine besten Jahre hatte, in der mir auch der Druck und der Erfolg zu viel wurde und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann, hat Boris mir immer super Tipps gegeben und mich immer unterstützt, sofern er konnte. Deswegen, meine Loyalität ist voll bei Boris Becker.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
Tennisstars am Roten Baum, gar nicht mehr so lange hin. Am Wochenende geht's los. Und die Frau, die dieses Turnier nach außen top verkaufen soll und wahrscheinlich auch wird, weil sie selber Top-Tennis gespielt hat, die ist heute hier bei uns im Podcast Viel Hamburg. Unser Podcast natürlich zu finden in der ARD Audiothek. Moin, Andrea Petkovic.
Moin aus noch Darmstadt, aber sehr bald Hamburg.
Schön, dass du da bist. Und zwar da über Teams. Wir zeichnen das auf. Termine. Ne? Also du kannst gar nicht genug kriegen, ne?
Gerade aus Wimbledon zurückgekommen. Ich habe den großen Fehler oder das Gute gemacht. Ich kann mich noch nicht entscheiden, als ich aufgehört habe, zu allem, was mir angeboten wurde, Ja zu sagen. Und das war am Anfang noch lustig, bis dann irgendwann all die Termine, zu denen ich Ja gesagt habe, dann auch auftauchten in meinem Kalender und ich die dann auch wahrnehmen musste.
Bist du ein bisschen chaotisch?
Das war dann ein bisschen weniger. Ja, was heißt chaotisch? Ich bin, glaube ich, also doch, ein bisschen chaotisch auf jeden Fall, das sowieso. Aber auch so, ich habe immer erstmal Enthusiasmus und Neugier auf alles Mögliche Neue und dann sage ich immer erstmal Ja und irgendwann habe ich einen vollen Terminkalender. Aber ich mache es gerne, deswegen kann ich mich absolut nicht beschweren.
So, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz über Wimbledon mit dir sprechen, auch wenn es jetzt vorbei ist. Aber du warst da zu einem Legendenmatch. Andrea Petkovic, eine Tennislegende. Das findest du selber klasse, oder?
Ja, da muss ich, du siehst es schon, ich muss da selbst lachen, weil, also ich hatte eine sehr gute Karriere, aber sie war bei weitem nicht legendär. So realistisch bin ich dann doch. Und vor allem das Allerlustigste daran ist, dass ich bei allen Grand Slams immer weit gekommen bin. Viertelfinals, Halbfinals, mehrere Male, außer bei Wimbledon. Wimbledon war nie so meins. Ich habe auf Rasen nicht gut gespielt. Ich bin sehr groß und nicht so flexibel. Also es war immer schwierig für mich, mich auf Rasen zurechtzufinden. Und Wimbledon war aber das allererste Turnier, das mich direkt zum Legendendoppel eingeladen hat. Und ich habe zuerst mal zurückgeschrieben, Fehler im System, Fragezeichen. Und nee, es war kein Fehler im System. Sie wollten mich haben. Kein Mensch weiß warum, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt in meiner Funktion als Legende, das ist klar.
Und jetzt Hamburg für dich. Ich habe im Geiste ein Franzbrötchen in der Hand. Das wollte ich dir eigentlich persönlich geben. Geht jetzt leider nicht über Teams. Ich hole es auf jeden Fall nach, weil ich weiß, glaube ich, dass du Franzbrötchen liebst, ne?
Ich liebe Franzbrötchen und für mich ist das die größte Frage der Globalisierung, dass wir heutzutage, also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber früher, wenn man in Urlaub gefahren ist oder in ein anderes Land, hat man immer 1000 Sachen mit nach Hause gebracht, weil man die sonst nirgendwo holen konnte. Sei es das Olivenöl aus Italien oder der Käse aus Frankreich. Heute kann man alles im Internet bestellen, heute kann man alles bekommen. Aber wenn man nur 200 Kilometer südlich von Hamburg fährt, findet man schon keine Franzbrötchen mehr. Und hier, wo ich wohne, in Darmstadt, gibt es sie nicht. Und das macht mich sehr wütend. Aber deswegen muss ich das dann immer nachholen, so viele wie möglich zu essen, wenn ich dann in Hamburg bin.
Du bist keine Hamburgerin, du wohnst, du hast es gesagt, in Darmstadt, aber du kennst Hamburg richtig gut, nicht nur als Tennisbotschafterin am Roten Baum. Und Hamburg als Tennisstadt hast du kennengelernt. Ich glaube, du warst 15, ne? Dein erstes Turnier auf der WTA-Tour. Hast du noch Erinnerungen daran?
Ja, sehr gute Erinnerung. Also ich weiß nicht, ob gute oder schlechte, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war mein allererstes WTA-Turnier. WTA-Turnier sind dann die ersten professionellen Turniere der WTA-Tour. Das ist die Women's Tennis Association, also die Organisation der professionellen Frauen, des Frauentennisvereinigung. Und ich hatte eine Wildcard vom Deutschen Tennisbund, das heißt eine Einladung vom Deutschen Tennisbund bekommen, um in der Qualifikation mitzuspielen. Alle waren sehr stolz. Meine Eltern kamen, um mir zuzugucken. Mein Vater hat in der Rotenbaumchaussee geparkt. Und als ich mich einspielte, flog auf einmal so ein Auto in die Luft. Und mein Vater dachte so, komisch, sieht aus wie mein Auto. Und sein Auto wurde gerade abgeschleppt.
Oh, schön.
Und ja, genau. Und mein allererstes Match auf der WTA-Tour, als ich 15 war, hat mein Vater verpasst, der auch mein Trainer war lange Zeit und auch bis zum Schluss war, weil er seinem Auto hinterherrennen musste, das abgeschleppt wurde.
Zum Glück nicht heute passiert. Heute ist es ja noch viel komplizierter, kommt das Auto in den Autoknast und zwar sehr, sehr weit weg von der Rotenbaumchaussee hier in Hamburg und und es wird immer teurer. Der emotionalste Ort für dich hier in unserer Stadt in Hamburg?
Ja, am Ende doch, denn der Center Court am Hamburger Rotenbaum. Also ich hätte jetzt, ich habe viele Freunde in Hamburg, mit denen ich tolle Momente hatte, aber es war schon vor 2 Jahren, als ich das Finale da erreicht hatte, das war irgendwie so ein Schließen des Kreises, so hat es sich angefühlt zumindest, dass in Hamburg mein erstes Turnier war, das ich jemals gespielt habe und dann in Hamburg auch zumindest in Deutschland dann mein letzter großer Erfolg war. Ich habe zwar danach nochmal einen Titel gewonnen, der war aber in Rumänien. Und das war dann so ein Schließen des Kreises, des Narrativs von meiner Tenniskarriere und meiner Tennisgeschichte. Und es war sehr, sehr emotional. Und auch dass wir quasi das Damentennis wieder zurückgeholt haben nach Hamburg und dass wir das geschafft haben, nach langer Zeit wieder Frauentennis in Hamburg und am Rotenbaum zu zeigen. Das waren so ganz viele Sachen, die zusammenkamen. Deswegen ist es am Ende doch der Center Court am Club an der Elster.
Du hörst dich ganz schön verschnupft an, ne? Geht's dir einigermaßen?
Ja, irgendwie habe ich es geschafft, über Nacht krank zu werden. Das weiß kein Mensch wie.
Auf jeden Fall gute Besserung. Und toll, dass du trotzdem hier bist. Sag mal, das schönste Hamburger Wahrzeichen für dich?
Ich liebe die Elfi so sehr. Ich weiß, es war lange Zeit umstritten. Und ich glaube aber jetzt, dass die Hamburger und Hamburgerinnen die Elfi auch lieben. Ich finde es einfach wunderschön. Ich gehe jedes Jahr, wenn ich in Hamburg bin, und jetzt bin ich ja zum Glück auch öfter da, bin ich immer da und gucke es mir an. Ich habe eine Schwäche für schöne Dinge und ich finde die Elfi wunderschön. Vor allem, wenn man so drauf guckt, dass man hinten noch das Wasser sieht. Also auf jeden Fall die Elfi. Ich mag auch, ich weiß nicht, ob es ein Wahrzeichen ist, aber ich bin großer Parkfan und das Planten oder die Planten und Blumen, ich weiß nicht, der, die das.
Wir sagen Planten einfach Planten und Blumen.
Ja, das ist auch, da verbringe ich sehr viel Zeit. Das ist sehr nah am Hotel, in dem wir alle unterkommen und ich finde, da kann man immer sehr gut mal relaxen und nicht an Tennis denken und nicht an den Tennisverein denken und was beim Tennisturnier abgeht.
Sag mal, du bist Hessin, aber wenn du nach Hamburg kommst, fällt dir ein Geruch ein, wenn du an unsere Stadt denkst?
Naja, also als Hessin und vor allem als Mittelhessin oder Südhessin, sage ich mal, Darmstadt, wir sind umgeben von Wald, viel Wald, wenig Wasser, also wir haben kein Meer, wir haben, der nächste Fluss ist der Main in Frankfurt, das heißt, ich glaube, dass generell alle Städte, die viel Wasser haben und einfach dieser Salzmeeresgeruch, der in Hamburg vorherrscht, vor allem am Hafen, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich der leichte Sprühregen, der einem ins Gesicht schlägt, wenn man aus dem Hauptbahnhof rausgeht. Das ist natürlich unschlagbar.
Andrea, du bist Tennisbotschafterin am Roten Baum. Jetzt wissen nicht alle, was machst du da als Tennisbotschafterin? Was sind deine Jobs da?
Also bevor wir das Turnier wieder, beziehungsweise das Frauenturnier wieder zurück nach Hamburg geholt hatten, war das meine Aufgabe, wirklich dafür zu werben, dass es wieder Frauentennis in Hamburg gibt, dass Frauen- und Herrentennis gemeinsam gezeigt wird, auf der gleichen Anlage, für alle zugänglich. Also das war so bevor wir das wieder zurückbekommen hatten, meine Aufgabe. Und jetzt ist meine Aufgabe, einfach Werbung zu machen, dass viele Leute zum Turnier kommen. Bei den Turnieren selbst kümmere ich mich auch um die Spieler und Spielerinnen, also die natürlich die meisten Hamburg noch nicht so gut kennen. Da stehe ich dann mit Tipps zur Verfügung, was sie machen können, wo sie hingehen können. Und alles, was noch so ansteht. Ich spiele auch manchmal mit den Spieler und Spielerinnen, wenn sie niemanden finden, dann kann ich auch so noch einen zum Einsatz kommen. Also eigentlich alles, was alle Reste, die abfallen, die übernehme ich, wie so ein Müllschlucker, der alle Reste abnimmt.
Sag uns doch mal bitte die Top 3 deiner Tipps für die Spieler.
Es gibt ein, das möchte ich eigentlich gar nicht sagen, ich weiß auch gar nicht, wie es heißt. Es gibt ein chinesisches Restaurant am Hamburger Hauptbahnhof. Das ist das beste chinesische Essen, das ich außerhalb Chinas gegessen habe. Wirklich, das ist so gut, da schicke ich immer alle hin. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es ist genau am Hauptbahnhof. Das Planten und Blumen zum Relaxen, das ist bei Tennisspieler und Tennisspielerinnen immer ganz, ganz vorne mit dabei. Und ich schick natürlich alle in die Elfi, dass die da mal gucken sollen, weil viele Tennisspieler sind so ein bisschen, wir bleiben im Hotel und auf der Anlage und machen sonst nichts anderes. Und ich finde immer schon dieser Weg alleine zu Elfi, da sehen sie mal ein bisschen was von der Stadt und dann kann man da auch rumlaufen. Und viele mögen es zu shoppen, dann schicke ich sie immer ins Alsterhaus, das ist auch nicht so weit, da kommt man 10 Minuten mit dem Rad hin oder 20 Minuten zu Fuß und das sind so die Top 3 Sachen. Und ich, dadurch, dass ich die Tennisspieler und Tennisspielerinnen sehr gut kenne, weiß ich immer genau, was sie sich wünschen.
Ja, wie sind denn die Spielerinnen und Spieler drauf? Wen magst du besonders? Was ist zum Beispiel mit Hamburgs Alexander Zverev? Da sind die Gemüter immer so, die einen sagen, der ist arrogant, der ist doof. Die anderen sagen, ja, super Sportler. Kennst du ihn persönlich?
Ich kenne ihn ganz gut. Ja, also wir sind natürlich 10 Jahre auseinander. Also wir sind jetzt nicht gerade zusammen aufgewachsen. Aber ich kenne ihn ganz gut. Wir haben zusammen Hopman Cup gespielt. Das ist so ein Mannschaftswettbewerb, wo die beste Deutsche mit dem besten Deutschen zusammenspielt gegen andere Länder. Und das haben wir mal zusammen gemacht. Deswegen kenne ich ihn einigermaßen. Ich glaube nicht, dass er arrogant ist. Ich glaube, dass er sehr eigen ist. Und mir ist es immer lieber, wenn jemand ein Typ ist, sage ich mal, als ein Langweiler. Natürlich hat er seine Schattenseiten, das haben wir alle. Aber ich finde, dass er wichtig fürs deutsche Tennis ist. Ich glaube, dass er immer noch um jeden Titel mitspielen kann, sei es in Hamburg, sei es bei den French Open, da war er jetzt dieses Jahr sehr, sehr nah dran. Und ich glaube, dass fürs Deutsche und Junge, ich merke das immer wieder, wenn er bei seinen Matches, vor allem junge Menschen, Kinder, Jugendliche fühlen sich zu ihm hingezogen. Und das ist natürlich etwas, worauf wir als Insider im Tennissport nicht verzichten können, auf diese Stars, die jungen Leute anziehen, damit Tennis nicht verstaubt und verknarzt, sondern dass wirklich die Kinder und Jugendlichen wieder zu diesem wunderschönen Sport finden. Und da ist er eben jemand, der genau diese Menschen erreicht. Und deswegen freue ich mich, dass er dieses Mal wieder dabei ist in Hamburg. Mhm.
Du selbst hast mit, ich glaube, 6 Jahren, ne, hast du Tennis gespielt. Dein Papa war damals Trainer in Darmstadt. Wolltest du Tennis spielen oder er?
ich wollte auf jeden Fall Tennis spielen. Mein Vater wollte nur, ich habe auch eine kleine Schwester, klein, so klein ist sie jetzt auch nicht mehr, aber damals war sie sehr klein. Er wollte nur, dass wir Sport machen, egal was für ein Sport, da lag Tennis natürlich sehr, sehr nah. Und ich bin relativ schnell dann obsessiv damit geworden und habe alle meine Tage und Nächte, wenn sie mich gelassen hätten, meine Eltern, auf dem Platz verbracht, habe mit Leuten gespielt, ob sie wollten oder nicht. Und irgendwann, als ich dann, glaube ich, 14 war, wurde ich deutsche Meisterin. Und wenn man dann in diese Nationalwettbewerbe anfängt zu gewinnen, dann wird man auch zu internationalen Turnieren geschickt, da habe ich auch ein paar gewonnen und dann war das so ganz natürlich. Auf einmal war ich Tennisprofi und konnte nicht mehr raus.
Ihr seid damals, als du klein warst, als Familie aus Bosnien nach Deutschland gekommen. Es klingt so ein bisschen durch, du bist mit viel Liebe aufgewachsen, ne?
Ja, meine Eltern sind auch noch zusammen und sind noch verheiratet. Ich habe eine kleine Schwester, wir sind sehr eng. Und es ist ganz interessant, weil ich teile ja meine Zeit ein bisschen auf zwischen Darmstadt und New York. Und in Darmstadt sind alle meine Familienmitglieder. Ich habe 8 Cousinen, die alle hier in und um Darmstadt herum wohnen. Und dann meine Freunde sind fast alle in New York. Und so habe ich dann diese Teilung meiner Sozialwelten zwischen New York und Darmstadt oder wie ich immer sage, die Kombination des Grauens.
Hast du auch Freunde in Hamburg?
Ich habe sogar, und das ist interessant, ich habe fast mehr Freunde in Hamburg als in Darmstadt, aus dem einfachen Grund, dass ganz viele Darmstädter und Darmstädterinnen irgendwann nach der Schule nach Hamburg gegangen sind oder nach Berlin, das ist natürlich der Klassiker, aber mehr Darmstädter nach Hamburg als nach Berlin und deswegen habe ich sogar mehr Freunde in Hamburg als in Darmstadt.
Schön.
Und genau deswegen, genau.
Mhm. Sag mal, was wärst du geworden, wenn du keine Tennisspielerin geworden wärst?
Also ich sage ja immer Anwältin.
Oh.
Es gibt so eine ganz nette Anekdote. In Wimbledon habe ich einmal geschimpft auf meiner Muttersprache Bosnisch. Und was ich nicht bedacht hatte, die Schiedsrichterin war Kroatin und hat mir eine Verwarnung gegeben. Und diese Verwarnung ging einher mit 5.000 Pfund, britischen Pfund Strafe. Und dann bin ich zum Turnierbüro gegangen und am gleichen Tag hatte ein Italiener die gleiche Strafe bekommen dafür, dass er seinen Schläger komplett zerlegt hat, vor allem. Und dann bin ich reingegangen, habe gemeint, die Verhältnismäßigkeit, die stimmt doch nicht. Ich habe auf einer Sprache geschimpft, die kein Mensch kennt. Und er hat seinen Schläger vor allem zerlegt und wir bekommen die gleiche Strafe. Das kann doch nicht sein. Und dann weiß ich noch, hat der Zuständige zu mir gesagt, du hättest Anwältin werden sollen, Andrea.
Aber
und er hat mir sogar einen Teil der Strafe zurückgegeben, weil er gesagt hat, ja, das stimmt, da habe ich kein Argument. Das ist natürlich viel krasser, einen Schläger vor allen Leuten zu zerhacken, anstatt zu schimpfen auf einer Sprache, die relativ obskur ist. Und dann hat er mir die Hälfte der Strafe zurückgezahlt mit den Worten, Andrea, du hättest Anwältin werden sollen.
Ja, super, das kannst du ja noch nachholen, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt nochmal dem Studium hingeben würde. Nee, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich natürlich Schriftstellerin, was ich ja jetzt auch irgendwie bin, Autorin. Das ist meine andere Leidenschaft neben Tennis. Und ich bin mir aber schon bewusst, dass ich natürlich nur so viel Interessantes zu berichten habe, weil ich dieses Leben als Tennisspielerin hatte und weil ich in dieser Umgebung aufgewachsen bin, wo es um Höchstleistungen geht und sehr viel Druck herrscht auf dem Kessel. Und deswegen habe ich auch was zu erzählen aus dieser Welt. Deswegen glaube ich, könnte ich nicht Autorin sein ohne die Erlebnisse als Tennisspielerin.
Du hast schon ein Buch geschrieben. Und zwar heißt es, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Ich hab das gelesen, den Titel, und dachte so, das klingt, liegt die Nacht. Da wusste ich nicht so ganz genau, ob es düstere Zeiten gegeben hat in deinem Leben. Es klingt so ein bisschen danach, schwere, düstere Zeiten.
Ja, ich glaube, was ich damit auch sagen wollte, ist, dass man, wenn man von außen aufs Tennisspielerinnenleben drauf guckt, dann denkt man, wenn die Tennisprofis, wenn die ein großes Turnier gewinnen, dann herrscht Friede, Freude, Eierkuchen, dann sind alle glücklich, dann ist das Team glücklich, dann fließt das Geld, dann fließen die Sponsorengelder und die sind on top of the world. Und ich glaube, dass es oft so ist, dass wenn man dann anfängt, viel zu gewinnen, dass der Druck so sehr steigt, dass viele Tennisspielerinnen auch unter dem Druck zerbrechen können. Und man hat es jetzt ein paar Mal gesehen bei Naomi Osaka, die 4 Grand Slams gewonnen hat und dann sich wegen mentalen Gesundheitsschwierigkeiten zurückziehen musste und jetzt seit 1,5 Jahren fast nicht mehr gespielt hat. Also ich glaube, das wollte ich so ein bisschen damit ausdrücken, dass dieses Glamour-Leben, was wir von außen sehen, man sieht es an einem Boris Becker, der auch Schwierigkeiten hatte mit diesen großen Erfolgen. Und ich glaube, das wollte ich sagen, dass diese Ruhm und diese Ehre, die wir von außen sehen, dass das nicht immer die ganze Wahrheit ist oder nicht die ganze Geschichte, sondern dass dahinter auch noch was steckt. Und das versuche ich auch in dem Buch zu erzählen, wie es wirklich aussieht hinter den Kulissen und nicht nur auf den Titelblättern der Zeitung und im Fernsehen, was wir sehen von außen.
Hattest du auch mal einen Burnout?
Ich hatte auch eine Phase, ich würde nicht ganz sagen Burnout, weil ich glaube, dass ein richtiger Burnout schlimmer ist. Ich hatte so eine Art Erschöpfungszustand erreicht, als ich 28 war. Ich hatte bis dahin mein ganzes Leben, seit ich 14 war, nur Tennis gespielt, mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Und ich glaube, wenn man jung ist, dann redet man sich so ein, ja, ich kann ja noch alles andere werden. Ich kann ja noch Ärztin werden und Anwältin und Kindergärtnerin. Alle Sachen könnte man theoretisch noch werden. Und irgendwann ist man dann 28, 29 und hat nur das eine Leben, seit man jugendlich ist, gelebt, das Leben der Tennisspielerin. Und da war alles sehr, sehr anstrengend für mich. Und da hatte ich so eine kurze existenzielle Krise, die hat so 3 Monate gedauert, würde ich sagen. Da habe ich dann auch kein Turnier mehr bestritten, habe mich komplett zurückgezogen, bin in Urlaub gegangen, habe keinen Schläger angerührt. Und nachdem, das war echt interessant, es war auch das Ganze, es hat sich natürlich nicht von einem Tag auf den nächsten ergeben, sondern es war so eine Akkumulation von ganz vielen Sachen über ein Jahr hinweg, dass es mir immer schwieriger fiel zu trainieren, dass ich keine Sachen mehr außerhalb des Tennisplatzes gemacht habe, sondern wirklich nur noch auf dem Platz, im Hotelzimmer, Roomservice, sonst gar nichts. Und nach diesen 3 Monaten habe ich dann für mich entschlossen, ich möchte noch mal Tennis spielen. Und das Interessante, danach hatte ich nie wieder so einen Erschöpfungszustand. Die Niederlagen waren nicht mehr so schwer für mich. Also alles, was schwierig ist am Tennisspielerin-Dasein, war es nicht mehr für mich, weil ich mich dafür entschieden hatte und weil das meine Wahl gewesen war, nachdem ich 29 war. Und ich habe dann, bis ich 35 war, gespielt, vielleicht glücklicher als je zuvor, und habe es wirklich bis zum Schluss genossen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar für diese Krise, weil ich dann die letzten 6 Jahre meiner Karriere noch mal in vollen Zügen leben konnte und genießen konnte.
Ja, das ist schön. Ich möchte mal einen Satz von dir vorlesen, den du mal gesagt hast. Bücher waren Unterhalter und Ablenker und die literarischen Figuren darin lange Zeit Ersatz für meine Freunde daheim. Das klingt einerseits ganz schön, aber auch nach ziemlicher Einsamkeit.
Ja, Tennis ist ein wirklich seltsamer Sport. Wir sind 40 Wochen im Jahr unterwegs, weg von zu Hause, von Familie und Freunden. Man reist meistens alleine, vor allem am Beginn der Karriere, wenn man noch nicht so viel Geld hat, wenn man noch nicht so viel Investitionsmöglichkeiten hat, um mit Team und Trainer und Physiotherapeuten zu reisen. Und vor allem am Anfang, als ich anfing, mit 15, 16 auf die Tour zu gehen und zu internationalen Turnieren zu gehen, war ich immer alleine unterwegs. Damals gab es noch kein Internet oder zumindest nicht in der Form, wie es heute ist, dass wir es mit uns herumschleppen in unserem Handys und unseren Computern. Ich hatte keinen Laptop, kein Handy und da waren meine Begleiterinnen immer die Bücher, die ich mitnehmen konnte. Ich habe dann immer eine kleine Tasche mit Büchern gehabt und damals waren die Kontaktmöglichkeiten so, dass ich, wenn ich im Hotel war, angerufen habe, kurz zu Hause die Nummer des Hotels durchgegeben habe und dann wieder aufgelegt habe. Weil wenn man unter einer Minute blieb, dann hat es nur 1 Euro gekostet. Ansonsten hat es dann exponentiell zugenommen, wenn man über eine Minute auf dem Hoteltelefon telefoniert hatte. Und so waren meine Kontaktmöglichkeiten nach Hause.
Du schreibst ein zweites Buch oder es erscheint bald. Kannst du uns schon mal erzählen, worum es da geht?
Ja, also es kommt im Frühjahr 2024 raus. Es ist in den letzten Zügen, also ich bin fast fertig. Das Lektorat beginnt Ende Juli. Ich habe noch 1 oder 2 Kapitel fertig zu schreiben. Die stehen aber auch schon halbwegs und es wird um den Abschied vom Tennis gehen. Es wird darum gehen, etwas loszulassen, was man noch sehr liebt, aber der Körper macht nicht mehr mit. Es geht um den Körper generell, wie er altert, wie man als junger Mensch seinen Körper als gegeben wahrnimmt und gar nicht drüber nachdenkt. Und dann, wenn man als Sportlerin natürlich auf seinen Körper angewiesen ist, wie man dann damit zu kämpfen hat, dass er einen im Stich lässt auf eine Art und Weise. Und dann natürlich auch emotional damit sich zurechtzufinden, seine Identität neu aufstellen zu müssen, weil man nicht mehr die Tennisspielerin ist, sondern auf einmal die Ex-Tennisspielerin und vielleicht neue Sachen anfängt im Leben. Oder hoffentlich anfängt. Und darum wird es gehen.
Über dich und wie du aufgehört hast mit dem Tennisspielen, da reden wir natürlich noch drüber. Jetzt sollen mal die Menschen auf den Straßen unserer Stadt zu Wort kommen. Denn zu unserem Podcast, Andrea, gehört es auch, dass die Menschen, ganz normale Menschen, Fragen an dich stellen können. Manchmal ist das ganz überraschend, was für Fragen kommen.
Hallo Andrea, hier ist Phil aus Bremen. Würdest du den Namen deines Mannes annehmen, wenn du heiratest?
Super Frage. Super Frage. Ich würde meinen eigenen Namen behalten. Ich würde meinen Mann zwingen, meinen Namen anzunehmen. Nein, das war nur Spaß. ich mache nur Spaß. Ich würde meinen eigenen Namen behalten. Wir sind nur Mädels, also wir sind alles Frauen in der Familie. Ich habe vorhin gesagt, ich habe 8 Cousinen. Das heißt, wenn wir alle den Namen unseres Mannes annehmen würden, würde der Name Petkovic mit unserer Generation aussterben. Deswegen würde ich meinen Namen behalten.
Mein Name ist Zoran, ich bin aus Bergedorf.
Hallo Andrea, wie schwierig ist es, das Gewicht zu halten, seitdem du keinen Leistungssport mehr machst?
Sehr gute Frage. Also was man ja nicht so weiß, wenn man lange Leistungssport gemacht hat und dann aufhört, muss man abtrainieren. Also man könnte schon von einem Tag auf den nächsten einfach nie wieder Sport machen. Das Problem daran ist, dass viele Leistungssportlerinnen ein bisschen größeres Herz haben, weil sie eben viel mehr pumpen mussten, einen niedrigeren Puls haben. Und das kann gefährlich werden, wenn man sich dann körperlich gar nicht mehr betätigt. Ich habe also im ersten halben Jahr, nachdem ich aufgehört hatte, immer noch 5 bis 6 Mal die Woche Sport gemacht. Jetzt komme ich auch mit 3-4 Mal die Woche zurecht, aber ich achte schon sehr darauf, dass wenn ich mal 1-2 Tage nichts gemacht habe, dass ich dann wieder Sport mache. Und was das Gewicht betrifft, ich hatte Angst davor, aber ich muss sagen, der Appetit nimmt auch ab. Also es war, als ich gespielt habe, hatte ich viel mehr Hunger, viel mehr Appetit, ich habe viel größere Portionen gegessen. Wenn man also ein ganz gutes Verhältnis zu seinem Körper hat, im Sinne von, dass man sehr sensibel ist auf die Signale, die der Körper einem sendet, was ich natürlich als Leistungssportlerin lange Zeit sein musste, dann sendet er einem schon früher, Andrea, du bist satt, als es früher war. Ich hatte wirklich, als ich noch gespielt habe, konnte ich 2-3 Portionen am Stück verputzen ohne Probleme und hatte danach immer noch Hunger. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Also jetzt reicht mir eine Portion und dann ist auch gut.
So, dann haben wir noch eine Frage, die letzte.
Hallo, ich bin Nada aus Alamür. Verfolgst du die Berichterstattung über Boris Becker oder interessiert dich das nicht?
Ja, ich verfolge Berichte über Boris Becker. Wir sind ja auch quasi Kolleginnen bei Eurosport. Also ich mache da manchmal so als Gastkommentatorin mit, wenn große Tennisturniere übertragen werden. Boris Becker ist dort der Hauptexperte und Hauptanalyst der Tennismatches. Und ich sage immer, ich würde Boris mit meinem Leben verteidigen. Einfach aus dem einfachen Grunde, weil ich ihn immer nur in Relation zum Tennis erlebt habe. Ich habe ihn immer in der Tenniswelt gesehen. Ich habe ihn immer dort mit ihm zu tun gehabt. Und er war einer der großzügigsten Ex-Tennisspieler, die ich erlebt habe, im Sinne von immer, wenn ich Ratschläge brauchte oder wenn ich Fragen hatte, war er sehr, sehr großzügig mit seiner Zeit, hat sich immer zu uns gesetzt, hat immer nochmal einen Kaffee mit uns getrunken, um seine Erfahrungen zu teilen und war da einfach sehr freigebig. Und das werde ich ihm nie vergessen, weil er hat mir viel geholfen, vor allem in der Zeit, als ich meine besten Jahre hatte, in der mir auch der Druck und der Erfolg zu viel wurde und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann, hat Boris mir immer super Tipps gegeben und mich immer unterstützt, sofern er konnte. Deswegen, meine Loyalität ist voll bei Boris Becker.
Ja, ich muss sagen, das finde ich sehr fair und auch schön von dir. Ist ja so ein bisschen im Trend im Augenblick, so auf ihn raufzuhauen, ne? Und du kennst ihn ja und deshalb sind das schöne Worte und vor allen Dingen faire Worte.
Ja, es ist natürlich, ich sag nicht, dass er alles richtig gemacht hat, aber ich versuche Menschen immer nur zu beurteilen, wie sie mir gegenüber waren oder den Menschen, die ich mitbekommen habe. Und Novak Djokovic war ja lange Zeit auch von Boris Becker gecoacht. Novak Djokovic ist mein Jahrgang, 87, also ich kenne ihn schon sehr lange. Und auch er hatte immer nur Gutes von Boris zu berichten und deswegen, ja. Boris Becker, ich versuche ihn zu verteidigen, so gut ich kann.
Gut, der Boris, der gibt manchmal ein bisschen mehr Geld aus vielleicht, als er sollte. Wie ist das bei dir? Wann hast du das letzte Mal zu viel Geld und zu unnötig ausgegeben?
Das ist eine gute Frage. Ich bin nämlich eigentlich sehr, sehr sparsam. Also ich habe zum Beispiel kein Interesse für großartige Autos oder Schmuck. Also ich habe keine, sage ich mal, Luxus Wünsche, Das Einzige manchmal, ich mag schöne Klamotten und dafür gebe ich manchmal ein bisschen zu viel Geld aus. Das Gute daran ist, ich kaufe sehr selten ein, weil ich nicht so viel Zeit habe. Also da gleicht sich's wieder aus. Das letzte Mal, wo ich unnötig Geld ausgegeben habe, weißt du was, ich weiß es genau. Ich hatte einen Flug gebucht und der war sehr früh am Morgen und ich hatte am Tag vorher eine bisschen längere Nacht und hatte keine Lust, früh aufzustehen und habe den einfach total sinnlos für 4 Stunden später umgebucht und musste irgendwie 150 Euro dafür zahlen. Genauso viel, wie der Flug so schon gekostet hat. Und das habe ich dann gemacht und als ich dann am nächsten Tag hin bin, dachte ich mir so, also da hättest du auch mal einfach aufstehen können für 150 Euro. Also das war so das letzte Mal, wo es richtig unnötig war, einfach weil ich länger schlafen wollte, weiß ich nicht.
Du warst richtig gut in der Schule und ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt es. Also es bringt so unglaublich Spaß, mit dir zu reden und es ist toll, was du sagst. Abi mit 1,2 gemacht, richtig?
Ja, das stimmt.
Und ich wette, du musstest nicht viel dafür tun.
Jein, also es fiel mir relativ leicht zu lernen, sagen wir mal so. Ich glaube, dass wenn man ein gutes Abitur machen will, dann kriegt man das auch hin, weil ich glaube, dass die Art, zumindest als ich damals in der Schule war, die Art, wie unterrichtet wurde, wenn man wusste, wie man lernen muss für Klausuren, dann konnte man auch gute Noten schreiben. Und ich glaube, dass das konnte ich immer sehr gut. Und ich war natürlich schon auch, da muss man nicht drum rumreden, ich war schon auch immer ehrgeizig. Das kam dann, glaube ich, auch als Leistungssportlerin durch. Ich wollte dann auch immer die besten Noten haben und die besten Klausuren schreiben. Und dieser Wettkampf-Spirit, der kam dann auch in der Schule durch. Und ich war dann auch mir nicht zu schade, noch mal nachts irgendwie ein bisschen zu lernen und mir noch mal den Stoff rein zu prügeln.
Mhm. Andrea, du hast so viele Interessen. Was möchtest du denn in Zukunft? Worauf möchtest du dich konzentrieren? Willst du bei der Literatur bleiben?
Ja, also ich glaube, das ist meine wirklich große Leidenschaft. Neben dem Tennissport ist die Literatur. Es ist etwas, was ich seit ich 14, 15, 16 bin, in meinem Leben habe. Natürlich erstmal als Leserin und dann später irgendwann auch als Verfasserin. Das andere, was mir sehr großen Spaß macht, ist, mit den jungen Talenten zu arbeiten. Ich bin ja als Mentorin beim Deutschen Tennisbund auch unterwegs und diese Arbeit mit den jungen Frauen, die noch den ganzen Tennisweg vor sich haben, das macht mir total Spaß, dass ich da meine Erfahrungen teilen kann, dass ich die Mädels unterstützen kann, ihnen beistehen kann in genau diesen Phasen, was wir eben gesprochen haben, wo ich selbst mit gekämpft habe und Boris Becker mir dann gesagt hat, hey, ich habe das übrigens so gemacht oder du könntest das auch mal so versuchen. Und genau das möchte ich auch an die jungen Frauen weitergeben, weil ich weiß, wie es mir geholfen hat damals. Und dann eine dritte Sache, die mir total Spaß macht und das ist lustig, ist das Tennisspiele kommentieren, also wirklich in einer 1x2 Meter großen Kabine sitzen mit Headset und 4 Bildschirmen und Tennis gucken, weil ich sowieso Tennisfan bin und den ganzen Tag Tennis gucke und wie man hört auch sehr gerne rede und wenn ich Tennis gucken kann und darüber reden kann, ist eigentlich die perfekte Melange aus 2 Sachen in meinem Leben.
Wir wollten noch reden über die Schwierigkeit, mit dem Sport aufzuhören, mit dem Leistungssport, Hochleistungssport. Mhm. Wie war das bei dir, der Abschied? Hast du es inzwischen überwunden? Ich glaube, am Anfang gab es auch viele Tränen. Wie war das?
Ja, also für mich war es so, ich glaube, bei jedem ist es ein bisschen anders. Bei mir war es so, dass der Transformationsprozess, bevor ich aufgehört habe, also die letzten 3-4 Monate, bevor es dann wirklich vorbei war, viel, viel schwieriger war, als der Moment, wo es dann wirklich vorbei war. Und ich glaube, dass ich durch die ganzen 5 Stationen der Trauer durchgegangen bin zwischen Trauer und Wut und Enttäuschung und nee, ich mach doch weiter und jetzt spiel, also es war dann auch so im Training oder auch bei Matches, wenn ich dann gut gespielt habe, habe ich mich dann gefragt, warum höre ich auf, ich spiele doch noch gut und dann, wenn es dann am nächsten Tag wieder körperliche Rückschläge gab, dann wollte ich direkt in dem Moment aufhören, also es war sehr irrational, diese Phase von, ich würde sagen, 3-4 Monaten, sehr emotional, viele Tränen, viel auch so Leere, Also der Moment war wirklich, wirklich, oder dieser Prozess war wirklich, wirklich schwierig für mich. Und als es dann vorbei war, hatte ich gefühlt den Trauerprozess zur Hälfte schon abgeschlossen. Und dann war es eine Erleichterung, dass es vorbei war. Und ich habe immer noch Phasen, wo es manchmal, wo ich es vermisse oder wenn ich dann wie jetzt in Wimbledon bin, wo ich traurig bin, dass ich nicht selbst auf dem Platz stehe oder zumindest nicht in der Funktion einer Profispielerin, sondern nur in der Funktion einer Legende auf dem Platz stehe. Das gibt es schon noch, aber es ist nicht mehr ganz so intensiv wie diese 3-4 Monate vor dem Aufhören, weil man halt eben auch, ich weiß nicht, ob nur als Tennisspielerin oder auch als Mensch sich ganz gerne mal selbst belügt. Also ich habe dann immer wieder versucht, mich zu überzeugen, dass es doch noch weitergeht und vielleicht doch noch einen Monat hier und da rauszuholen. Und obwohl ich, glaube ich, meinem Unterbewusstsein relativ klar war, dass es vorbei war und dass mein Körper nicht mehr richtig mitmacht. Und aber genau, so war es bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen war.
Mhm. Jetzt hast du Zeit für andere Dinge. Du interessierst dich auch für Fußball. Ich glaube, du bist Fan von Eintracht Frankfurt. Klar, du wohnst in Hessen. Können wir dich erwärmen für den HSV oder den FC St. Pauli?
Ja, eher FC St. Pauli auf dem Grund, weil ich bin ja auch Darmstadt-Fan, die lange Zeit in der zweiten und dritten Liga hin und her gegangen sind. Jetzt sind sie auch in der ersten Liga. Das wird interessant, für wen mein Herz dann schlagen wird, ob für Eintracht oder Darmstadt. Aber das dadurch habe ich natürlich der FC St. Pauli viel mitbekommen, weil die oft gegen Darmstadt gespielt haben. Und da waren wir auch immer bei ein paar Spielen, ob hier in Darmstadt oder auch selbst in Hamburg. Deswegen würde ich sagen, eher FC St. Pauli als HSV, aber grundsätzlich bin ich immer dafür, dass Menschen Sport gucken und ihre Teams haben, für die sie sich mit Herz und Blut engagieren und einsetzen. Ich finde, eine Gesellschaft, die Sport macht und sich für Sport interessiert, ist grundsätzlich eine bessere Gesellschaft als eine, die sich nicht dafür interessiert.
Letzte Frage an dich, Andrea, und diese Frage kriegen alle unsere Gäste hier in Viel Hamburg. Wenn du Königin von Hamburg wärst, würdest du was befehlen und sofort umsetzen lassen?
Also natürlich, das muss ich als Turnierbotschafterin, aber auch aus persönlicher Leidenschaft sagen. Ich finde, Hamburg als Stadt und Hamburg als Tennisstadt verdient ein Combined Event, also ein Event, ein Tennisturnier, wo es Frauen und Männer gleichzeitig zu bewundern gibt, wo sie nebeneinander spielen, auf den gleichen Plätzen, zur gleichen Zeit. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Das würde ich sofort machen. Und wenn ich eine Königin mit magischen Fähigkeiten wäre, dann würde ich es so deichseln, dass in Hamburg immer schönes Wetter ist und kein Sprühregen mehr gibt und dadurch Hamburg mit Abstand die schönste Stadt Deutschlands, vielleicht sogar Europas wird, weil ich habe immer gesagt, Hamburg wäre die schönste Stadt Deutschlands, wenn das Wetter nicht so schlecht wäre. Aber ich muss sagen, es hat sich in letzter Zeit, ich muss dazu auch sagen, früher war das Turnier ja im April. Das war natürlich immer Ende April, Anfang Mai. Das war natürlich auch eine sehr schwierige Zeit. Da hat es teilweise gehagelt. Jetzt muss ich sagen, Mitte Juli ist das Wetter eigentlich immer gut und ich kann mich schon nicht mehr so beschweren.
Wird schon, Andrea. Du wirst auch schon. Andrea Petkovic heute im Podcast Viel Hamburg. Andrea, es hat super Spaß gemacht, mit dir zu reden. Wir wünschen dir und allen anderen Spielerinnen und Spielern und den Turnierverantwortlichen schönes Turnier am Roten Baum. Danke, dass du
Vielen
da
Dank,
warst.
Vielen Dank, Britta. Ja. Es war super. Danke.
So, und zum Schluss habe ich für euch noch eine Podcast-Empfehlung. Vielleicht habt ihr ja selbst schon, ja, etwas dubiose Angebote bekommen, wie ihr euer Geld vermehren könnt. Da werden astronomische Gewinne versprochen, natürlich komplett ohne Risiko. Und am Ende, ja, dann ist das Geld weg. Und die Maschen der Abzocker, die sind manchmal wirklich ziemlich unterirdisch. In der Podcast-Serie Call Me Günther, da erzählt ein Unternehmer, wie er abgezockt wurde über eine Trading-Plattform. Und das erzählt er alles, auch um euch vielleicht zu schützen, dass ihr nicht abgezockt werdet. Und Call Me Günther findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Guckt einfach in die Shownotes, da haben wir auch den Podcast, von dem ich eben erzählt habe, verlinkt. So, jetzt war es das endgültig. Ich sag tschüss.
Andrea. Danke, Britta. Vielleicht sehen wir uns. Kommst du zum Turnier?
Ja, klar. Na, auf jeden
Dann
Fall.
Dann sehen wir uns da. Ich freue mich.
Ja, tschüss.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.